Krieges angenommen. Eine ukrainische Delegation soll morgen nach Istanbul reisen. Janine Artist.
Es wäre das zweite direkte Treffen russischer und ukrainischer Vertreter innerhalb von gut zwei Wochen. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe, die Freilassung ukrainischer Kriegsgefangener und die Rückkehr entführter Kinder. Bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass Russland von seinen Maximalforderungen abweichen wird. Dazu gehört, dass die Ukraine große Gebiete abtreten soll.
Bei der Präsidentschaftswahl in Polen zeichnet sich eine rege Wahlbeteiligung ab. Bis zum Mittag haben laut der Wahlkommission rund ein Viertel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das sind etwas mehr als bei der Wahl 2020. Bei der Stichwahl treten der liberale Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, und der rechtsnationale Kandidat Nawrocki an. Sie gilt auch als richtungsentscheidend in Bezug auf die EU. In Deutschland haben sich nach Angaben der polnischen Botschaft 115.000 Bürger mit polnischer Staatsbürgerschaft registrieren lassen. Das sind deutlich mehr als bei der letzten Wahl. In Berlin sind am Nachmittag tausende Menschen mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren. Nach Polizeiangaben haben bei der Sternfahrt des ADFC rund 13.500 Teilnehmende mitgemacht. Der Veranstalter spricht von 20.000. Am Morgen waren von vielen Orten aus dem Brandenburger Umland Fahrradfahrer gestartet. 20 Routen führten zum Großen Stern im Tiergarten. Dort findet auf der Straße des 17. Juni noch bis 18 Uhr ein Umweltfestival statt. Die Bundesregierung will Maßnahmen auf den Weg bringen, um die Wirtschaft zu entlasten. Mehrere Medien zitieren aus einem entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Klingbeil. Unter anderem sollen Unternehmen ab Ende Juni Investitionen mit bis zu 30% abschreiben können. Bundespräsident Steinmeier hat in Hamburg die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs Jugend forscht ausgezeichnet. Ein Preis ging auch nach Berlin. Ein 20-Jähriger hat ein Verfahren entwickelt, um mithilfe von KI unvollständige MRT- und Röntgenaufnahmen zu ergänzen. In der Formel 1 hat Oscar Piastri den Großen Preis von Spanien gewonnen. Der WM-Führende gewann vor seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris. Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis abends meist bewölkt, von Westen teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen. Zurzeit in Berlin-Dahlem 26 Grad und in Senftenberg 29. Morgen heiter bis wolkig, einzelne Schauer oder kurze Gewitter bis 24 Grad. Die Zeit 17.03 Uhr.
Radio 3. Das Gespräch.
Also ich hatte immer wieder Leute, die gesagt haben, bist du mein Lehrer? Ich sage, nein, ich bin niemand, von niemandes Lehrer. Und was ich sage dann ist, ich kann dein spiritueller Freund sein. Was heißt das? Ich unterstütze dich auf dem Weg. Wir sind beide auf dem Weg, spirituell zu wachsen, bestimmte Ziele zu erreichen. Und ich kann von dir lernen, du kannst von mir lernen. Und in dem Sinne bin ich dein spiritueller Freund und unterstütze dich auf diesem Weg.
Das ist Tenzin Peljo. In seinem Leben gab es etliche Brüche, Knicke und Wendungen. Er hatte mal Erfolg als Informatiker, aber mochte nicht, wie egoistisch ihn das machte. Und deswegen hat er sich irgendwann auf eine spirituelle Suche begeben. Beim Buddhismus, da klickte es dann. Er vertiefte sich ins Studium, legte die Gelübde eines Mönches ab und aus Michael Jeckel wurde Tenzin Peljo. Ich bin auf Tenzin Peljo aufmerksam geworden, weil er auch deutlich über Schattenseiten des Buddhismus spricht, über Machtmissbrauch im Verhältnis Lehrer-Schüler zum Beispiel. Und dabei bleibt er aber immer ein Mönch. Er lebt nach seinen Gelübden und möchte den Buddhismus für andere öffnen. Wie das zusammengeht, das wollte ich von ihm wissen. Ich bin Kirsten Dietrich, schön, dass Sie dabei sind.
Ich bin mal neugierig. Sind Sie konsequent mit dem, was Sie sich so fürs Leben vornehmen?
Ja, eigentlich schon. Also wenn man bestimmte Muster loslassen will, also geistige Muster meine ich jetzt, je nachdem, was es für eine Sache ist, das kann länger dauern. Aber an für sich bin ich eher so, dass wenn ich mir Sachen vornehme und die machen mir Spaß, dann mache ich es eigentlich. Also zum Beispiel, ich habe lange keinen Sport gemacht, also weil es normalerweise der Buddhismus eher ein bisschen körperfeindlich ist. Ist aber nicht gut, ist keine gute Idee. Und dann habe ich angefangen und mir fällt es leicht, das regelmäßig zu machen. Ich merke einfach, mir tut's gut. Und wenn ich es nicht tue, merke ich, das tut mir nicht so gut. Und ich habe eher so das Glück, dass ich leicht eine intrinsische Motivation entwickle, zwar auch mit der Meditation. Ich habe eine regelmäßige Meditationspraxis. Und jedes Mal, wenn ich es mache, merke ich, es tut mir gut. Und wenn ich es nicht tue, merke ich deutlich, es tut mir nicht gut. So, deshalb habe ich nicht so viel Schwierigkeiten mit Eigenmotivation. Schwierigkeiten mit Motivation habe ich Dinge, die eher so mit Planung und langfristigen Sachen zu tun haben. Zum Beispiel zwei Verlage haben mich angefragt, ich sollte da Bücher schreiben, Meditationsbuch, eine Biografie. Und ich habe auch immerhin das erste Kapitel schon geschrieben von einem Buch. Aber da ist eher so, ich habe keine Lust, ein Buch zu schreiben. Ich glaube auch nicht, dass man noch ein Buch auf diesem Markt braucht. Und da treibt mich irgendwie nichts. Da kann ich mich nicht für begeistern. Aber wenn ich mich für was begeistere, dann ist eigentlich kein Problem mit der Motivation oder mit den Vorsätzen.
Gehen Sie dann ins Fitnessstudio auch mit der dunkelroten Robe, in der Sie mir jetzt gegenüber sitzen?
Das habe ich eine ganze Weile gemacht. Das hat auch zu ganz interessanten Begegnungen
geführt. Das kann ich mir vorstellen.
Und jetzt hängt es ein bisschen davon ab, was vorher mein Termin war. Ich gebe jetzt wieder Nachhilfe. Und da gehe ich natürlich nicht in der Robe hin. So, wenn ich dann nach der Nachhilfe ins Fitnessstudio gehe, da ziehe ich mich nicht nochmal um in die Robe, um mit der Robe ins Fitnessstudio zu gehen.
Wann treten Sie denn in der Robe auf und wann nicht?
Das hat sich geändert mit der Zeit. Also ich hatte eine Phase, wo ich tatsächlich nur die Robe hatte und sonst gar nichts. Und das war, glaube ich, im Sommer 2019, ja im Juli 2019, da gab es größere Veränderungen und das hat dann dazu geführt, dass ich nicht mehr im Kloster lebe, dass ich nicht mehr in einem buddhistischen Zentrum bin. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann kann ich meine Energie und Kraft eigentlich der Gesellschaft geben. Die Kinder hatten nach Corona halt am meisten auch gelitten und ich hatte auch Anfragen gehabt zur Kinderbetreuung und dann habe ich so gedacht, naja, dann mache ich eben wieder das, statt quasi für Klöster oder buddhistische Zentrum zu arbeiten, gebe ich einfach der Gesellschaft was zurück. Und dafür musste ich mir dann Hose, Jeans und sowas kaufen. Und am Anfang habe ich gedacht, 1, 2 Jeans reichen ja aus und 3, 4 Hemden. Aber wie das so ist mit den Kindern, die eine sagt, sie haben ja schon wieder dieselbe Hose an. Und ich so, oh Gott. Und dann habe ich angefangen, mir ein paar mehr Hosen zu kaufen. Im Übrigen wurden es dann ein bisschen zu viel Hosen. Wo ich dann so gedacht habe, oh Gott, jetzt musst du wieder aufpassen, dass du nicht in so eine Konsumermentalität reinkommst. Es hilft halt einfach wirklich auch nochmal die Erinnerung, die Identität, die Robe zu tragen, ist auch immer eine Erinnerung, was meine Vorsätze sind, meine Gelübde und so weiter und so fort. Ja, das ist so eine Balance und eigentlich sollte man ja die Robe immer anhaben, also so in der Jeans oder so anziehen wäre eigentlich, sollte man nicht machen als Mönch. Aber wie gesagt, wenn man jetzt, wie ich das macht, in zu Familien reingeht, um den Kindern zu Hause Nachhilfe zu geben, da kann man nicht in der Robe hingehen.
Weil die Eltern dann Sorge hätten, dass die Kinder irgendwie indoktriniert werden.
Ja, im ganzen pädagogischen Bereich ist das eigentlich ein No-Go. Und in der Beziehung geht es ja nicht darum, sondern es geht eben darum, den Kind mit zu unterstützen, in der Schule erfolgreich zu sein.
In welchen Fächern geben Sie Nachhilfe?
Alle Fächer bis zur 10. Klasse. Also weil ich hatte Anfragen gehabt von einem Unternehmer, dessen Jungen ging es nicht so gut. Ich bin dann empfohlen worden als Coach für das Kind und ich habe gesagt, es tut mir leid, ich ziehe von Frankfurt nach Berlin. Und dann habe ich ihm so ein paar Tipps gegeben, wo er auf dem Markt halt Leute findet und so weiter. Das Problem ist, die sind ausgebucht. Es ist schwer, gute Leute zu finden. Mhm. Und ich habe eine Freundin aus der Schulzeit, die hat immer gesagt, ich bin ja nicht so glücklich, dass du Mönch bist, weil du hast Talente mit Kindern und es geht den Kindern halt verloren. Ich sage, na gut, aber es gibt mehr gute Pädagogen als Mönche. Aber das muss er sich ja mal entscheiden. Und da habe ich so gedacht, na, ist eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Vorher habe ich meine Energie halt, wie gesagt, in die Klöster und Zentren gesteckt. Dann gebe ich es jetzt in der Gesellschaft. Ich kriege allerdings eben auch dafür Geld und das ist auch wieder unüblich. Also ich lebe von Spenden und sollte eigentlich auch nicht Arbeit gehen und Geld zu verdienen. Aber das ist auch nicht meine Motivation. Meine Motivation ist wirklich, den Kindern zu helfen und nebenbei gibt es sozusagen das Geld.
Wir fangen jetzt so ein bisschen von hinten an. Irgendwie, ich wollte eigentlich viel später drüber reden, über das Geld, aber wo wir jetzt da schon sind, von irgendwas müssen Sie ja auch leben. Also Sie sind buddhistischer Mönch, der relativ frei von verschiedenen Strukturen ist, sondern einfach wirklich sozusagen freischaffender buddhistischer Mönch. Trotzdem müssen Sie ja auch Miete bezahlen und Strom und Lebensmittel.
Mönche leben mit wenig materiellen Dingen und auf der Basis von Spenden. Und sie sind Hauslose. Das heißt, sie haben keinen Besitzstand, auch keine Gabel, kein Messer oder sonst irgend sowas. Sie haben eine Bettelschale. Das ist eigentlich der Lebensstil als Mönch. Und das in der westlichen Kultur zu leben, dieser Lebensstil ist hier schlicht nicht vorgesehen. Also alle Ämter kommen damit von vorne bis hinten nicht zurecht. Auch die Steuer, das Finanzamt ist mit solchen Sachen überfordert, das BAföG-Amt, wer auch immer. Die Krankenkassen, es gibt eigentlich überall nur Schwierigkeiten. Ich habe dann meinen Anwalt eingeschaltet aus verschiedenen Gründen und er hat gemeint, das Problem ist, dein Lebensstil ist halt nicht vorgesehen in Deutschland. So, und ich hatte verschiedene Phasen in der Art, wie das mit der Finanzierung gelaufen ist. Und ich hatte Phasen, wo ich ganz wenig Geld hatte, 50 Euro im Monat, keine Krankenversicherung. Aber dafür konnte ich in Italien kostenlos wohnen und essen. Das 50 Euro war allerdings wirklich nicht managebar. Dann so 120 Euro im Monat ohne Krankenversicherung, 170, das ging dann. Das hat ausgereicht, um mir das Essen zu kaufen. Aber dann hatte ich wieder Phasen, dass nach 2/3 des Monats, also nach 20 Tagen, war Kühlschrank leer. Ich hatte kein Geld mehr, um noch was zu essen zu kaufen. Aber das ist eben genau das, was man eben auch macht als Mönch. Du lernst, den Geist zu beobachten. Wie gehe ich damit um? Kommt in mir Angst, Panik hoch? Kann ich das loslassen und so weiter und so fort? Und dadurch lernt man tatsächlich, mit tieferen Existenzängsten zu arbeiten. Und das Spannende ist, wenn man sich in solche Situationen bringt, wie sich alles von alleine löst. Es gibt noch eine weitere Sache, man spricht nicht jemand proaktiv an, wie kannst du mir mal Geld geben. Ach, okay. Das kann man nur gegenüber den ersten Verwandten machen. Ich könnte das gegenüber meiner Mutter, meinem Bruder machen, aber sonst niemanden. Und von denen war damals nichts zu erwarten. Das Beispiel mit dem Kühlschrank war dann halt so, es war so der 20. vom Monat. Und ich wusste dann auch noch nicht, ja, wie mache ich das jetzt mit dem Essen? Kein Plan. Und dann meinte eben ein anderer Mönch aus den Niederlanden, ich gehe einkaufen, soll ich dir was mitbringen? Ich sage, nee, brauchst nichts mitbringen. Wie gesagt, ich darf ja nichts proaktiv sagen. Und dann meinte er, ja, aber dein Kühlschrankfach ist ja leer. Da hatte jeder so ein Fach gehabt in so einem Gemeinschaftskühlschrank und hat gesehen, da war nichts mehr drin. Ich sage, ja, das stimmt. Und dann meinte er, hast du kein Geld mehr? Ich sage, ja, mein Geld ist alle, mir ist ein Sponsor abgesprungen. Und dann meinte er, gut, ich bring dir was mit. Und dann, als er zurückkam, sagte er, ich habe es mir überlegt, ich unterstütze dich jetzt für ein Jahr und gebe dir jeden Monat 50 Euro. Und das war genau das von dem Sponsor, der bei mir ausgefallen ist. So, und so kriegt man dann irgendwie mit, dass eigentlich sich alles natürlich organisch ergibt. Du musst dir gar keine Sorgen machen. Dann hatte ich Phasen, wo ich über 2,5 Jahre nichts mehr hatte. Ich war nicht mehr im Kloster, ich war nicht mehr im Zentrum. Ich habe bei Freunden gewohnt, mit denen ich Abitur gemacht habe und so. Und ich weiß nicht mehr genau, es war vor 2 oder 3 Jahren. Deine Freundin aus der Schulzeit hat sich bei mir gemeldet, meinte, wie geht's dir? Ich so, oh, alles gut. Ich weiß jetzt zwar noch nicht, wo ich ab August wohne, aber mal sehen. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben, oh, ich habe genug Geld, ich zahle dir die Miete oder ich kaufe dir eine Wohnung. Und die hat mir in Berlin eine Wohnung gekauft. Die bleibt in ihrem Besitz, aber ich kann da ohne Miete drin wohnen.
Wow.
So, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und jetzt muss ich dazu sagen, mit der Wohnung hat sich alles verändert. Ich habe jetzt einen Hausstand, ich habe einen Löffel,
Messer, schon wieder alles kompliziert.
Die Wohnung ist so voll, es ist alles viel zu viel. Es ist alles im Wechsel und im Wandel und der Kernpunkt ist einfach, lernen mit allem umzugehen, vernünftig zu bleiben.
Das finde ich total spannend, weil Sie sind jetzt Ende 50. Das ist so die Zeit, wo Menschen allmählich anfangen, so zu gucken, habe ich denn genug, um irgendwie noch bis ans Ende durchzukommen? Und Sie gehen trotzdem weiter immer nach vorne einfach. Und
ja, ich gehe einfach weiter mit einer Zuversicht, dass sich alles gibt und kommt, wie es sein muss. Ich muss fairerweise dazu sagen, die Idee im Buddhismus ist, versuch aufrichtig diesen Lebensstil zu leben, also deine Gelübde zu leben. Und der Rest kommt von alleine. Und meine Beobachtung ist, das ist genauso. Die Menschen merken, ob du ernsthaft bist in dem, was du tust. Sie merken auch, wenn du nachlässig bist. Also ich bin eher nachlässig, muss ich sagen. Aber sie merken, dass eine gewisse Ernsthaftigkeit dahinter ist. Und das ist genau das, was die Leute dann gut finden und bewundern und gerne etwas geben. Und deshalb ist das so, dass du dir eigentlich mehr einen Kopf drum machen musst, ist mein Geist noch ausgerichtet? Ist das sozusagen noch ein Mönchsgeist? Mhm. Ist der auf spirituelle Ziele ausgerichtet oder kippst du total ins Gegenteil? Und da muss ich mich natürlich auch immer wieder korrigieren, also gerade jetzt, wenn ich nicht mehr im Kloster lebe.
Wenn man mit jemandem spricht, der vor knapp 60 Jahren in Gotha geboren wurde, als Michael Jeckel, und jetzt mir gegenüber sitzt in einer ärmellosen weinroten Robe unter dem Namen Tenzin Peljor, dann ist die Vermutung klar, dass da irgendwas passiert sein muss im Leben. Sie haben ja nicht so angefangen, wie Sie jetzt sind. Gab es da einen Moment, wo Sie gesagt haben, okay, das ist jetzt der Moment, wo ich mich für den Buddhismus entscheide, oder ist das so eine allmähliche Entwicklung gewesen?
Naja, die Frage ist eigentlich eher, was ist eigentlich bei so einem Kind, wenn es in diese Welt geboren wird, angelegt? Also ein Kind ist ja nicht ein weißes Papier, hat bestimmte Tendenzen,
hat doch bestimmte
Persönlichkeitsmerkmale und so weiter und so fort, genau. Und dann hängt ja viel, wird ja viel geformt auch vom sozialen Umfeld. So, und ich bin groß geworden in der DDR in einem katholischen Kinderheim. Da war ich 12 Jahre mit meinen Brüdern. Und ich weiß noch, mit 11 Ich war auch Ministrant und so. Und ich glaube, so bis zu 11 Jahren habe ich immer gesagt, ich will mal Priester werden. Da würde ich sagen, da war also schon eine gewisse Beeinflussung und Anlage gewesen. Aber
also
dann
so eine Offenheit für Spirituelles.
Ja, ich weiß nicht, ob das spirituell war. Eben, das kann ich gar nicht so sagen. Ich hatte da eher immer Konflikte mit den Marienschwestern. Nur um ein Beispiel zu geben, als ich 10 Jahre alt war, hatte ich so ein Transistorradio von meinem Papa geschenkt gekriegt. Auf das Geburtstagsgeschenk musste ich ein Dreivierteljahr warten, aber dann war ich nicht mehr davon zu trennen. Und da habe ich immer gehört, die Nachrichten. Und die Nachrichten waren, dass Hans-Martin Schleyer entführt und getötet wurde. Und ich habe mich dann immer hingekniet nach der Kommunion und habe gebeten, dass Hans-Martin Schleyer und meine Mutter in den Himmel kommt. Unsere Mutter hat sich umgebracht, als ich 4 Jahre alt war. Und ich habe mich dann hingekniet und meine Gebete kamen wirklich vom Herzen, aber die waren eben kurz und knackig. Und dann haben die Schwestern sich beschwert, weil ich halt so nicht andächtig genug wäre und nicht lange genug da knie. Aber ich muss ehrlich sagen, also da geht bei mir die Hutschnur hoch, da regst du dich als Kind auf. Was weiß denn die Schwester, was in deinem Herzen ist? Und es geht doch nicht darum, wie lange du da kniest. Und so war ich da eher eigentlich in der Rebellion mit dieser institutionalisierten Kirche. Aber irgendwie hatte ich so gedacht, ja, ich will Priester werden. Interessanterweise fällt mir jetzt erst auf, wo wir uns unterhalten, das war nicht durch Vorbilder inspiriert. Und der Punkt ist dann, wenn die Pubertät kommt und wenn man dann auch alles anfängt, zu kritisch zu hinterfragen. Ich meine, hat sich das bei mir geändert? Ich wollte mit dem Christentum nichts mehr zu tun haben. Und in der DDR halt bin ich halt sozialisiert in Thüringen. Der Staatsbürgerkundelehrer hat sich auf mich gestürzt und wollte aus mir einen Kommunisten machen. Gut, ja, und das ist natürlich bei jungen Leuten. Und die Ideale, da hat er erstmal bei mir einen Treffer gelandet. Und dann war ich dann eher so auf so einem säkularen Weg, bis ich dann eben auch beim Abitur Schwierigkeiten hatte, weil ich mich eingesetzt habe für Christen, die da Schwerter zu Flugscharen und so weiter. Und dann bin ich ein bisschen mit dem Staat teilweise angeeckt. Ich wollte Mathe-Physiklehrer werden in der DDR, hatte einen Studienplatz in Erfurt. Und nach meiner Armeeerfahrung wusste ich, das geht grundsätzlich schief. Ich werde meine Klappe nicht halten und kriegst du wieder irgendwelche, wird es wieder Schwierigkeiten geben. Und letztendlich, als ich nach Berlin gekommen bin, ich habe dann Wirtschaftsinformatik an der Technischen Fachhochschule TFH Karlshorst studiert, war ich sehr säkular ausgerichtet. Dann habe ich Informatik an der Humboldt-Universität studiert und ich habe dann als Informatiker gut verdient in einer Privatfirma und hatte deshalb relativ viel Geld als Student. BAföG habe ich auch noch gekriegt und konnte eher so eine Art Luxusleben leben. Also ich konnte mir alles leisten, was ich wollte, also aus meiner Sicht, was ich mir als Kind hätte nie leisten können. Und dann war eher so das Gefühl, naja, das ist ja irgendwie alles ganz nett. Du hast jetzt so finanzielle Freiheiten, kannst dir alles irgendwie leisten. Ich nenne das so meine hedonistische Phase. Aber irgendwie ist es auch ein bisschen hohl und leer. Und ich hatte eher das Gefühl, dass ich immer egoistischer werde. Und das fand ich nicht so gut. Dann habe ich gewechselt von Informatik, habe ich ein postgraduales Studium gemacht an der Hochschule der Künste, Spiel- und Theaterpädagogik. Und da war dann interessant, weil beim Theaterspielen geht's eben auch um Emotionen und um Gefühle. Und das kann durchaus eine spirituelle Komponente haben, nämlich wie bringt man jemanden dazu, an Gefühlen zu kommen. Und dann kam noch dazu, ich habe ja selbst auch teilweise gespielt. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ah, das ist auch wieder zu stark Ego, Ego, ich. Und dann habe ich gemerkt, mir macht's mehr Freude, eben andere zu unterstützen, gut auf der Bühne zu sein und so weiter und so fort. Und so kam ich dann immer mehr dahin, ich will irgendwas auch tun, um meinen Egoismus in den Griff zu kriegen. Dann habe ich geguckt, was gibt's denn sonst noch so? Und dann bin ich halt zu Schamanen gegangen, zu Yogakursen gegangen und so weiter und so fort. Habe das alles ausprobiert und immer, nee, das ist nicht. Bis ich dann auf ein Buch gestoßen bin zur Meditation im Buddhismus. Und da habe ich dann meine erste Erfahrung gemacht, wo ich gemerkt habe, ah, das ist es, genau, das hilft mir weiter.
Warum Sie ausgerechnet dann beim Buddhismus hängen geblieben sind, da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber. Ich würde vorschlagen, wir hören erstmal die erste Musik, die Sie sich ausgesucht haben, von Bab Anna Leitplank. Das sind so die Helden meiner Jugend gewesen, auch Ihrer Jugend. Das kam Anfang der 80er Jahre raus.
Teilweise. Also einer meiner besten Freunde, Eike, war totaler Bab-Fan gewesen zu der Zeit und deshalb habe ich das viel gehört und ja, ich finde die gut. Aber ich würde sie nicht Helden sagen. Meine Helden waren Neil Young und Bob Dylan und Motorhead.
Warum haben Sie dann dieses Lied ausgesucht?
Das habe ich mir ausgesucht, weil das Lied sehr berührend ist und zeigt, wie schnell man aus diesem Leben verschwinden kann.
Der Blumenstrauß war jetzt so bunt, wie der Platz hier da an der Leitplank stund. Ein paar Gladiole ein Chrysanthem. In der Kirmes war's zwischen Barstein. Fahr dran vorbei. Oh Mann, denk ich mir dabei. Wie pflöckt das jetzt? So als ob ich hier stund. Ne Knall, ne Schrei. Schluss aus und alles vorbei. Hör die Sirene, wird ruhig verbrannt. Sind Blut von einem. Der ich nicht ganz, der kranke Ware, Polizei, mit ins Nischtau, bis langsam drei. Platziert an der Leitplank stund. Paar Gladiole, ein Chrysanthem. In der Kirmes war's zwischen Barstein.
Die Kölner Band BAP. Ausgesucht hat das mein Gast heute im Gespräch auf Radio 3, Tenzin Peljor. Er ist buddhistischer Mönch, Lehrer, Seelsorger. Wir haben ja jetzt schon gehört, dass sie allerlei Sachen ausprobiert haben, auch sehr bewusst ausprobiert haben, auf der Suche danach, was dem Leben Sinn, Erfüllung, auch einen Blick über das eigene Ego hinaus geben kann. Und beim Buddhismus, da hat es dann geklickt, da sind sie hängen geblieben. Warum?
Ich habe in einem Buchladen ein Buch gefunden, ich nenne jetzt bewusst nicht den Titel, weil ich den Autor nicht mehr empfehlen kann. Den habe ich nämlich später kennengelernt persönlich. Es war jedenfalls ein Buch zur Meditation, wo verschiedene Formen der Meditation erklärt wurden. Und mit dem habe ich einfach dann angefangen. Ich habe das gelesen und entsprechend des Buches meditiert. Es waren zwei Meditationen, wo ich gemerkt habe, das ist es. Genau das tut mir gut und das ist genau das die Veränderung, die ich wollte. Vielleicht muss ich noch dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt 29 Jahre alt gewesen. Und ich war links, meine Feindbilder sind die BVG, die Polizei und die Politiker gewesen. Und die Feindbilder heißt, die habe ich gehasst. Und dann hatte ich eher so eine Sache, was nicht so unüblich ist als junger Mensch. Mir steht alles zu. Also eigentlich so wie so ein Staubsauger, würde ich das heute bezeichnen. Du nimmst alles von der Gesellschaft, aber gibst nichts wirklich zurück. Und alles ist selbstverständlich. Und obwohl ich genug Geld hatte, bin ich schwarz gefahren, habe auch noch geklaut. So eine wirkliche egoistische Qualität, so ich nehme mir alles, mir steht alles irgendwie zu, aber ich bin nicht bereit, irgendwas zu geben. Ne? Und dann war eine dieser Meditationen über die Güte der anderen Lebewesen nachdenken. Tatsächlich, das war die Meditation. Und die beginnt damit zu kontemplieren erstmal. Du bist mit nichts auf die Welt gekommen, du bist nackt auf die Welt gekommen. Und ab dem Zeitpunkt deiner Geburt, alles, was du zum Überleben gebraucht hast, haben dir andere durch ihre harte Arbeit zur Verfügung gestellt. Und so denkst du dann darüber nach, wie alles, was wichtig und gut für dich ist, durch die harte Arbeit von anderen kommt. Und man entwickelt deine Dankbarkeit gegenüber diesen anderen Lebewesen. Und das ist im Übrigen auch gut für die emotionale Beziehung zu anderen Lebewesen, wenn man Arroganz hat, mitzukriegen, ich bin eigentlich von anderen abhängig. Und dann meditiert man, wenn man da kontempliert hat eine Weile, meditiert man über ein Gefühl von Dankbarkeit. So die Kultivierung ist also eine tiefere Empfindung von Dankbarkeit und in diesem Gefühl verweilt man so lange wie möglich. Und dann war die Aufgabe, immer wieder am Tag drüber nachzudenken, wie das, was dir wichtig und wertvoll ist, durch die harte Arbeit von anderen dir zur Verfügung gestellt wird, um wieder in dieses Gefühl von Dankbarkeit zu gehen. Und Dankbarkeit ist keine deutsche Kultur, glaube ich. Und es wird einem auch nicht so als Kind beigebracht. Gut, es wird vielleicht seit
Zeit auch. Ja, so. Man Danke sagen soll.
Ja, Danke schon. Sagen. Aber Danke sagen ist ein Spruch. Das ist kein Gefühl. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich besonders dankbar bin. Mittlerweile sage ich, unsere Kultur hat, glaube ich, auch keine große Förderung von Dankbarkeit oder fördert das nicht besonders. Ich war dann auf dem S-Bahnhof Schönhauser Allee und die U-Bahn kam nicht. Und ich stehe dann so gelangweilt da und im Übrigen bin ich natürlich wieder schwarz gefahren und dann gucke ich so und dann kam die U-Bahn nicht und die kam nicht und dann ging mir so, ach so, ich sollte ja Dankbarkeit üben, ich soll immer wieder vergegenwärtigen, wie alles, was mir wichtig ist, von der großen Güte von anderen abhängt. Und dann habe ich als erstes überlegt, was ist mir jetzt eigentlich gerade wichtig? Und dann habe ich gesagt, meinen besten Freund zu besuchen. Und dann habe ich mich reingefühlt, ja, das ist mir jetzt wirklich wichtig. Und ich sagte, so, und wie hängt diese Umsetzung, dieses Wunsch jetzt von der großen Güte von anderen ab? Und dann gucke ich auf diesen U-Bahnhof unten in das Gleisbett und habe so überlegt, wow, das Gleisbett musste ja irgendwann mal ausgehoben werden. Dann hatte ich so gedacht, vielleicht war das 1930 oder 1910. Es war heiß, es war Sommer, vielleicht sind einige bei Arbeitsunfällen gestorben. Wie viel harte Arbeit ist es überhaupt, den ganzen U-Bahnhof zu bauen? Und dann bin ich in so einen Flow gekommen, wo ich überlegt habe, allein der Triebwagenführer und den Dienst, den er macht, die Leute, die Elektrizität für die U-Bahn. Und dann gucke ich diese U-Bahn-Gäste an, die mich total nicht interessiert haben. Und dann habe ich überlegt, du brauchst die ganzen U-Bahn-Fahrgäste. Wegen dir allein würde doch keine U-Bahn fahren. Jeder von denen, die hier steht, finanziert das mit. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht, was das damals gekostet hat, eine D-Mark 80 oder so oder zwei D-Mark 10. Da habe ich mir wirklich an den Kopf gehauen und gesagt, wie kann man nur so geizig sein wie ich und nicht bereit sein, diesen Beitrag zu bezahlen. Und dann habe ich das erste Mal mein Geld gezückt und habe mit Freude mein BVG-Ticket gekauft und mit dem Gefühl, das ist viel zu wenig, ich müsste viel mehr geben. Und in dieser Erfahrung habe ich gesagt, wow, that's it, das ist das, was mir gefehlt hat. Und das ging dann weiter, im selben Jahr war das dann, das ist eine andere Form der Meditation gewesen, drüber nachzudenken, alle Menschen sind im Grunde genau wie du. Jeder will glücklich sein und frei von Leiden. Versuch dir immer wieder zu vergegenwärtigen im Alltag das Gegenüber, was du siehst. Die Person will auch nur glücklich sein und frei von Leiden wie du. Und hör auf, so viel Trennung zu empfinden, sondern die Verbindung auf dieser tieferen Ebene. Und dann war ich bei einer Freundin und bei der lief der Fernseher. Es war Silvester und da war irgend so ein Ball. Und dann waren Politiker in Anzügen. Ich habe Politiker gehasst, ich gucke auf die Politiker, oh, dieser Schleimer, dieser und so. Also in diesen Hass mich reingesteigert und dann erinnere ich mich, ach so, ich sollte heute drüber nachdenken, wie alle genauso sind wie ich, sollen glücklich sein, frei von Leiden. Und dann gucke ich wieder auf den Politiker, ich denke, der aber nicht. Denke ich innerlich, naja gut, wobei, warum ist denn der Politiker geworden? Der hat gedacht, das ist sein Weg zum Glück. Und im Moment ist mein Hass total kollabiert, mein Gefühl von Distanz gegenüber dem Politiker war weg und ich mochte den. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist genau das, was mir gut tut. Das ist genau das, was mir gefehlt hat. Es waren also solche inneren Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, das sind Dinge, die mich so verändern, dass ich aus dem Egoismus rauskomme, eine höhere Lebenszufriedenheit und wie gesagt, materiell hat mir nichts gefehlt. Es war eben eher so eine innere Sache, gewinnen kann. Und dann gab es entsprechend ähnliche Meditationen, die eine ähnliche Wirkung hatten.
Wenn ich das jetzt höre, dann klingt das wie jemand, der die ganze Welt unterschiedslos umarmt, so ein bisschen, wenn ich das ein bisschen despektierlich zusammenfasse.
Gerne, gerne.
Und trotzdem sind Sie ja auch jemand, der sich ja auch innerhalb dieses selbstgewählten buddhistischen Zusammenhangs, in dem Sie seitdem leben und unterwegs sind, der sich innerhalb dieses Buddhismus auch kritisch äußert, der ein feines Sensorium hat für Machtmissbrauch, für Machtgefälle und der das auch äußert, der eben sagt, es ist nicht alles super gut hier unter Buddhisten und Buddhistinnen, sondern auch da gibt es Sachen, gibt es Strukturen, die von Egoismus eben geprägt sind und die anderen Menschen schaden. Wie passt das zusammen?
Ja, das kann sich ganz schnell naiv anhören und ich würde definitiv sagen, das war auch so mein mentales Merkmal zu der Zeit. Eine gewisse Naivität, die meine Freunde durchaus auch mochten. Und das hat dann erstmal dazu geführt, dass ich in buddhistischen Sekten gelandet bin, in denen ich stecken geblieben bin. Und diese Zeit in der Sekte, es war eigentlich eine Sekte inner Sekte, eine Doppelsekte, ist wie ein doppelter Albtraum gewesen. Ich war da 6,5 Jahre drin und weil ich vom Typ eher autonom bin, könnte ich mich auch alleine mit Unterstützung von anderen, aber auf meiner Basis meiner eigenen Entscheidung da rausholen. Und habe dann 4,5 Jahre gebraucht, um zu heilen und zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Und habe das dann ordentlich aufgelöst, indem ich mir überlegt habe, was sind meine Anteile an der Geschichte? Das war primär Naivität. Also ein guter Glaube, jeder will eigentlich nur irgendwas Gutes. Warum sollte ich will niemand anders was Schlechtes, warum sollte mir jemand was Schlechtes wollen? Das ist naiv. Und der andere war, ich hatte zu wenig Wissen über den Buddhismus. Deshalb habe ich später auch ein ausführliches Buddhismusstudium gemacht. Die anderen Anteile lagen aber dann bei diesen Sektenführern, die narzisstische Persönlichkeiten hatten und so weiter und so fort. Und
die dann dieses Machtgefälle ausgespielt genau, haben zwischen dem Lehrenden und den Schülern.
Genau, und dann besondere Formen des Buddhismus, wie der sogenannte Mahayana-Buddhismus oder indotibetische Buddhismus, die haben eine sehr starke Fokussierung auf die Autorität des Lehrers. Da wird sehr stark betont Vertrauen, aber Vertrauen war ursprünglich nie blind gemeint, aber es ist eben dort so unterrichtet worden. Am Ende habe ich eben zugelassen, dass ich so manipuliert wurde, dass ich mir ein X für ein U eingeredet habe, den im Übrigen auch ein Dalai Lama gehasst habe. Ich habe sogar gegen Dalai Lama demonstriert. Im Übrigen später hat er mir die Ordination gegeben. Aber ist nochmal eine andere Geschichte. So, ich bin also in Strukturen reingerutscht, die absolut desaströs sind. Und mit desaströs meine ich, ich bin ganz gut aus der Nummer rausgekommen, mit nur 4,5 Jahre Heilung. Andere Leute haben schwere Traumata, sind danach 30% nur noch arbeitsfähig oder noch weniger, haben Albträume und so weiter. Und vertrauen sich nicht mehr in Autos und ähnliche Geschichten, je nachdem, wie, was ihre Traumata ausgelöst hat. Ich bin sozusagen erwacht in Bezug auf destruktive Strukturen. Und dann habe ich überlegt, was war noch ein Anteil, dass ich überhaupt in diesen Sekten gelandet bin. Die äußeren Anteile waren, ich war auf der Sektenberatung, bevor ich mich dieser Gruppe angeschlossen habe. Und zwar hier vom Senat Berlin und da lag nichts gegen die Gruppe vor. Und dann ist mir aufgefallen, die Buddhisten sagen nichts Kritisches über andere Lehrer, über andere Gruppen. Die kommunizieren die Missstände nicht. Und dann hatte ich eine Begegnung mit einer Person, die dann zu mir gesagt hat, wenn man nur eine Person beschützen könnte vor so einem Schaden, was wäre das für ein Segen? Und es ist dann bei mir hängen geblieben und ich habe gedacht, ich weiß, was schiefgelaufen ist, ich weiß, woran es liegt. Ich war im Übrigen die rechte Hand dieser Sektenführerin. Wenn ich nichts tue, wer tut denn dann was? Niemand. Und dann habe ich innerhalb von 3 Tagen und 3 Nächten eine Website hochgezogen, die nennt sich buddhistische-sekten.de, die gibt es immer noch. Und so kam das dann, dass ich die Missstände angesprochen habe, weil es andere einfach nicht tun. Das war nicht, dass ich da irgendwie Lust drauf hatte. Der Gedanke war, irgendjemand muss es doch machen. Und vor allen Dingen, wenn du selbst weißt, was schiefläuft und du kommunizierst das nicht. Und ich habe dann auch gemerkt, wie den Leuten das hilft, wenn ich kommuniziere, warum ist das so, warum verhält sich die Person, was steckt dahinter? Nein, es ist nicht dein Fehler und so weiter und so fort. Dann haben sich ja auch Sektenopfer an mich gewandt und so weiter. Und so bin ich dann mehr oder weniger reingewachsen in diese Geschichte, ohne das eigentlich zu wollen.
Möchten Sie den Namen der Gruppierung sagen, an die Sie damals geraten sind?
Ja, die sage ich gern. Das ist Ganden Tashi Tschöling in Pevesin. Und die Überorganisation, ich sage, es war eine Sekte in der Sekte, ist die neue Kadampa-Tradition aus England. Man kann bei den Sektenleitstellen nachfragen, die sind mittlerweile informiert. So bin ich quasi, habe ich dann Blogs, Webseiten aufgemacht. Also es ging dann auch um Aufklärung. Ich habe wissenschaftliche Artikel auf Webseiten veröffentlicht, immer mit Zustimmung der Autoren, der Verlage und so weiter und so fort. Ja, und dann bin ich irgendwie da reingerutscht in diese, ich bin die Person, die das anspricht. Mich haben immer mehr Leute haben mich angesprochen, weil es gab eben niemand. Und so ist bei mir eine Kompetenz entstanden und auch eine Bekanntheit, dass man mich dazu ansprechen kann. Und dann kam früher oder später eben auch sexualisierte Gewalt.
Als Thema, also dass Menschen sich an Sie gewandt haben, die gesagt haben, ich habe da sexualisierte Gewalt erlebt. Ja.
Und in Italien war ich dort im Kloster gewesen. Netterweise durfte ich da kostenlos studieren, wohnen und essen. Unglaublich großzügig. Ich bin auch nach wie vor dankbar der Organisation. Und dann kamen Nonnen auf mich zu und meinten, sag mal, du bist doch so aktiv in Bezug auf diese ganzen Missstände. Weißt du denn eigentlich, dass hier ein Lehrer, Dake Rinpoche heißt der, dass es hier auch mehrere Vorwürfe gibt in der Organisation gegenüber Lehrern, die sexuell übergriffig waren? Ich sage, nö, ich weiß nichts davon. Aber der Punkt ist, ich bin auch nicht jemand, der proaktiv nach irgendwas sucht.
Sie waren jetzt nicht als Detektiv im Buddhismus
absolut
unterwegs?
Absolut nicht. Ich habe immer nur reagiert, wenn mich Leute angesprochen haben. Oder wenn zum Beispiel die Presse was gemacht hat, unkritisch habe ich in der Regel die Presse angeschrieben und habe sie dann aber an Institutionen verwiesen oder so. Und dann habe ich so gesagt, nee, ich bin nicht proaktiv, aber ich reagiere, wenn sich jemand an mich wendet. Und dann hat sich eben keiner erstmal an mich gewandt, bis dann eben dieser Lehrer Dake Rinpoche, der Vorwürfe hat, das war erstmal in Indien und dann nochmal in Indien. Und dann hat sich eine Person an mich gewandt, ich muss jetzt aufpassen, weil das sehr vertraulich ist, die Person ist nie an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, mir ist das auch passiert mit diesem Lehrer. Und damit hatte das für mich eine gewisse Validität gehabt und dann bin ich angesprochen worden von Nonnen aus Amerika, ob ich eine Petition für eine unabhängige Untersuchung gegenüber dieser sexualisierten Gewalt auf meinen Blog hochlade, der damals ungefähr 1 Million Views hatte, weil der eben recht populär war. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich natürlich, weil ich weiß ja, dass das untersucht werden muss. Ich nehme auch an, dass das alles richtig ist, was ihm vorgeworfen wird. So, und dann habe ich das dann gepostet. Ja, und dann ging es absolute Chaos los. Ich bin aus dem Kloster rausgeschmissen worden. Mich hat man aus der Geburtstagsfeier des Dalai Lamas rausgeschmissen. Im selben Monat hat man mich hier in Berlin aus dem Zentrum, wo ich gewohnt habe, wo ich über Jahre Kurse gegeben habe, wo ich auch sehr beliebt war, hat man mich rausgeschmissen. Ich bin also aus allen buddhistischen Institutionen rausgeflogen.
Wie kommt das, dass der Zorn sich nicht dagegen richtet, gegen die Zustände oder gegen die Strukturen, die zu diesen Missbräuchen führen, sondern gegen die Person, die diese Missbräuche aufdeckt?
Das ist ein spannender Punkt. Ich denke, da spielen mehrere Punkte rein. Gerade in diesem Mahayana-Buddhismus und im indotibetischen Buddhismus gibt es die Anleitung, sich zu üben, den Lehrer als ein erwachtes Wesen zu sehen, als wie ein Buddha. Das ist aber ein Training. Einige nehmen das wörtlich und denken, er ist wirklich ein Buddha. Und keine Fehler in den Lehrer zu projizieren, weil man von Fehlern nicht so viel lernt wie durch Inspiration, wenn man Qualitäten sieht. Das macht also durchaus Sinn, diese Anleitung. Und dadurch kann erst eine starke Projektion entstehen, aber auch eine sehr starke emotionale Beziehung. Und der Lehrer ist sozusagen das Tor für das spirituelle Heil. Wenn dieses Tor nicht mehr so leuchtet, da werden Schatten geworfen, wird diese Beziehung massiv gestört. Und Leute, die ein sehr simples Verhältnis, also ein Schwarz-Weiß-Verhältnis haben, eine Idealisierung gegenüber dem Lehrer, den rutscht der Boden unter den Füßen weg. Die verlieren alles, was ihnen wichtig ist und was sie denken, was sie brauchen, um spirituell zu wachsen. Und weil sie den Boden unter den Füßen verlieren, kommt der Stammhirnmodus, Aggression oder Wegrennen. Aber die Leute gehen eben dann in die Aggression. Und dann wirst du als die Bedrohung gesehen, weil sie Gefühle haben von Angst, Überforderung und Hilflosigkeit. Und um diese Gefühle zu managen, muss die Person, die diese Gefühle ausgelöst hat scheinbar, also der es anspricht, ausgeschlossen werden, damit man sich wieder gut fühlen kann.
Wie gehen Sie denn jetzt mit diesen Machtungleichheiten um? Sie arbeiten ja auch als Lehrer. Also jetzt meine ich nicht unbedingt den Nachhilfelehrer. Auch da ist es ja eine wichtige Frage, wie man mit Macht umgeht. Aber Sie leiten auch Meditation an. Sie begleiten Menschen auf ihrem buddhistischen Weg. Was nehmen Sie aus Ihrer persönlichen Erfahrung mit? Was machen Sie da jetzt anders?
Was ich anders mache, ist, dass ich ganz generell mich nicht als Lehrer sehe. Also ich hatte immer wieder Leute, die gesagt haben, bist du mein Lehrer? Ich sage, nein, ich bin niemand, von niemandes Lehrer. Und was ich sage dann ist, ich kann dein spiritueller Freund sein. Was heißt das? Ich unterstütze dich auf dem Weg. Wir sind beide auf dem Weg, spirituell zu wachsen, bestimmte Ziele zu erreichen. Und ich kann von dir lernen, du kannst von mir lernen. Und in dem Sinne bin ich dein spiritueller Freund und unterstütze dich auf diesem Weg.
Ich möchte jetzt gern nochmal Musik hören. Und bei der Frage danach, welche Musik Sie sich denn so aussuchen, da ist mir was passiert. Das ist mir, glaube ich, in wirklich all den Jahren, die ich jetzt schon so Gespräche führe, noch nie passiert. Weil Sie haben dann gesagt, wie, alles meine Musikwünsche? Und das ist ja total unfair. Da ist ja gar nichts von Ihnen da. Ich schenke Ihnen einen Musikwunsch. Da war ich doch wirklich baff. Ist das auch dieses Geben und dieses Dinge verschenken?
Ja, doch, das ist tatsächlich. Das lernt man über den Buddhismus. Ich muss dazu sagen, ich war nicht nur super egoistisch, ich war auch super geizig. Und mir ist es schwer gefallen, was zu geben, obwohl ich genug hatte. Und das war eine meiner Hauptübungen im Buddhismus, großzügiger zu sein und zu geben. Und vielleicht äußert sich das dann eben auch so, dass ich überlege, wieso soll ich alles haben? So können Sie doch auch einen Wunsch haben.
Dann wünsche ich mir jetzt einfach mal Nick Cave Into My Arms. In der Hoffnung, dass es auch Musik ist, mit der Sie was anfangen können.
Unbedingt.
Weil ich Nick Cave wirklich einen absolut großartigen und tatsächlich auch sehr spirituellen Musiker finde.
I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Intervene when it came to you.
as you are. He felt he had to direct you and direct you into my arms. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms.
Das Gespräch auf Radio 3 und zu Gast ist heute Tenzin Peljor. Lehrer möchte er nicht gern genannt werden, ist aber natürlich trotzdem. Er ist buddhistischer Mönch, er arbeitet als Seelsorger. Er gibt das weiter, was er selber erfahren hat. Und an dem Punkt möchte ich jetzt gern noch mal weiterfragen. Denn Sie geben Ihr Wissen auch an einem Ort weiter, an dem man Buddhismus jetzt nicht unbedingt vermutet. Sie gehen ins Gefängnis.
Ja, ich gebe Kurse im Gefängnis und so ein Grundprinzip im Buddhismus ist eigentlich nicht zu missionieren. Also ich reagiere wirklich nur auf Anfragen. Ich gebe nur Kurse, wenn angefragt wird. Und es war im Jahr 2000, das war die Jugendstrafanstalt in Oranienburg. Wir hatten die etwa angefragt, ob die was an dem Haus ausbauen können. Die Strafgefangenen, die ja teilweise auch eine Ausbildung machen und immer auch Objekte gesucht haben, wo sie arbeiten können. Ich sagte, ja, das können die machen, aber dann wollen wir auch was für die Strafgefangenen haben. So können sie was anbieten.
Die Strafgefangenen wollten an dem buddhistischen Haus arbeiten, an dem sie da zu der Zeit noch gelebt haben.
Genau. Auf jeden Fall, so kam ich dann, hat der Direktor eben angefragt, ob wir da was machen können. Und hat er gesagt, wir haben eine Rückfallquote von 80%. Und gibt es irgendwas, was man machen kann, dass die Rückfallquote halt nicht so hoch ist, dass man das verhindert, dass die Leute wieder in diese Muster mit dem in die Kriminalität reinrutschen? Und ich hatte früher, bevor ich Mönch geworden bin, da war ich sogar schon Mönch, habe ich gearbeitet als Einzelfall- und Familienhelfer fürs Bezirksamt Neukölln. Und mein erster Fall, den ich hatte, war ein 16-jähriger Junge mit türkischem Hintergrund, der Kleptomane war. Und dem konnte ich helfen, aus dem Muster auszusteigen und der hat nie wieder geklaut. Das ist jetzt kein Witz, ich habe den 2 Jahre später wieder gesprochen. Der hat gesagt, ich stehe davor und ich kann es nicht mehr. Ich habe auch mit Meditation mit ihm gearbeitet. Und von daher hatte ich einen Hintergrund, wo ich wusste, ja, man kann tatsächlich was tun, Leuten zu helfen, sich von kriminellen Mustern zu befreien. Und ich hatte meine eigene Erfahrung. Ich habe das vorhin schon gesagt, ich habe ja auch geklaut, bin schwarz gefahren. Und ich würde auch sagen, ich war schon ein bisschen kleinkriminell. So, und ich habe mich ja selbst davon lösen können. Und ich hatte Erfahrung, ich kann anderen dabei helfen. So, deshalb war das für mich eher so, hat Begeisterung ausgelöst. Ja, super, lass uns mal probieren, ob man da was machen kann. Das, was letztendlich zu Straftaten führt, sind ja immer Emotionen. Entweder es ist Gier oder es ist Hass, es ist Rache. Es kann natürlich auch eine Form von Dummheit oder Ignoranz sein oder Naivität, wie auch immer man das ausdrückt. Und das sind alles Dinge, die im Buddhismus adressiert werden. Wie kann ich Gier in mir lösen, Hass in mir lösen? Und da habe ich ja auch die entsprechenden Erfahrungen gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, perfekt, super, probier mal was. Und dann habe ich einen entsprechenden Kurs gegeben, dass man versteht, welche Muster habe ich in mir, die mich eben zu diesen Straftaten geführt haben. Wie kann ich lernen, diese Muster, diese geistigen Muster loszulassen? Dann hat sich das rumgesprochen, das war wohl ganz gut, also hat eine gute Reputation erlangt und dann haben andere JVAs angefragt. Und so war ich dann an verschiedenen Strafanstalten, unter anderem in Brandenburg und bin jetzt am Ende in Tegel seit 2003, mit Unterbrechung.
Und gehen Sie dann hin und meditieren mit den Gefangenen, die bei Ihnen sind, die zu Ihnen kommen wollen oder was machen Sie da?
Ich war teilweise mit einer psychologischen Psychotherapeutin im Strafvollzug. Und das hat der Pfarrer in Tegel organisiert, der hat mitgekriegt, da wollte jemand eine buddhistische Heirat haben. Ich habe mich eigentlich nur mit der Person getroffen und habe gesagt, ich kann das nicht machen aus verschiedenen Gründen. Und dann hat der Pfarrer, der das organisiert, gesagt, wissen Sie, wenn Sie jetzt schon mal da sind, hier ist so ein hoher Bedarf, können Sie nicht was anbieten für die Strafgefangenen. Und dann hat der organisiert, dass die verschiedenen Häuser sich mit der Psychologin und mir getroffen haben und sie haben kommuniziert, was sie wollen. Und wir haben nur zugehört und haben für jedes Haus, Haus 5, Haus 3 und die SOTA, Sozialtherapeutische Einrichtung, haben wir Kurse zugeschnitten für das, was die Leute gebraucht haben. Zum Beispiel im Haus 5 haben sie mehr Entspannungstechniken gebraucht. Das hat die Psychologin gemacht. Im Haus 3 wollten sie einen buddhistischen Studienkurs mit Meditation haben, haben wir das gemacht. In der Sota wollten sie mehr was hatten, was ich in Oranienburg auch gemacht habe. Die eigenen Muster verstehen, die mich zu Straftaten führen und die in den Griff kriegen, um dann frei davon zu werden, sodass man eben die Kriminalität hinter sich lassen kann. Und so haben wir dann für jedes Haus zugeschnittene Kurse entwickelt.
Ah ja, das ist, finde ich, interessant, dass Sie da mit einer Psychologin zusammen unterwegs sind, weil ich denke mir, das sind ja schon auch sehr tiefgreifende Ansätze und kann es bei Menschen verändern. Und das ist ja jetzt eigentlich nichts, wofür Sie wirklich exakt ausgebildet sind. Also das heißt, da muss man wahrscheinlich ja schon auch gucken, wie schützt man auch die Gefangenen so, dass sie da wirklich auch nicht in falsche Hände geraten.
Absolut, absolut. Und zum Beispiel in Oranienburg war das so, dass bei jedem Kurs, ich glaube auch über so 1,5 oder 2 Jahre, waren Bedienstete dabei und ich musste ein Protokoll fürs Justizministerium schreiben, was wir da gemacht haben. Und der Bedienstete hat irgendwann gesagt, das ist so gut, das sollten wir Bedienstete auch bekommen, so ein Kurs. Denn beim anderen war es so, es sind wirklich spannende Geschichten. Brandenburg, die Anfrage kam, wir haben hier einen richtig schweren Straftäter. Der hat mir selbst später gesagt, wenn die ein Problem mit ihm hatten, haben sie Sondereinsatzkommando gerufen und die haben sie ihn zusammengefaltet. Also der war schwer zu handeln. Der, haben sie mir dann gesagt am Telefon, hat aber einen Wandel gemacht. Der liest Bücher über den Buddhismus. Und dann hat der Bedienstete, der mich angerufen hat, gesagt, wir geben nicht zu, dass jemand einen Wandel hat. Das fällt uns ganz schwer, aber der hat wirklich einen und wir wollen, dass das so bleibt. Und er wünscht sich ein Buddhismusstudio. Können Sie ihm das anbieten? Die haben wirklich fast gefleht, weil die unbedingt wollten, dass der Strafgefangene auf dieser Schiene bleibt. Da ist dann individuelle Betreuung gewesen, hat man gar keine Kurse gegeben. Leute, die angefragt haben, haben eine individuelle Betreuung bekommen. So, und dann in Tegel war genau die Sorge, das war in der Sota vor allen Dingen gewesen, die sozialtherapeutische Einrichtung, da war der ganze, alles voller Psychologen in dem Raum und ich mit der psychologischen Psychotherapeutin. Spannend ist, die hatten mehr Probleme, dass eine psychologische Psychotherapeutin dabei ist als ich. Und da wurde das alles angesprochen, auch die Bedenken, und die konnte ich dann auch, also habe ich dann entsprechend adressiert und die Psychologin ja auch. Und aber der Leiter, der ist aggressiv gegenüber mich geworden. Und ich habe dann so gedacht, ich wollte das doch nicht machen. Die haben doch angefragt, ich muss das auch nicht machen. Und ich habe dann gesagt, nee, sorry, wenn Sie kein Interesse haben, ich brauche das nicht machen, ich wollte es auch nicht machen, ich bin halt angefragt worden. Bin ich gegangen mit der Psychologin. Und dann kamen aber 2 Psychologen hinterhergerannt, wir wollen aber, dass Sie das machen. Also wir müssen nochmal mit Ihrem Chef sprechen. Da gab es also voll die Startschwierigkeiten wegen durchaus berechtigter Sorgen. Das hat sich massiv gewandelt, weil nämlich mittlerweile die vielen guten Prinzipien, die es im Buddhismus gibt, in der Psychologie angekommen sind. Eine Psychologin hat mir gegenüber das genannt, die dritte Welle der Psychologie. Achtsamkeit, Selbstmitgefühl, kognitive Verhalten, CBT, was ist, es gibt so viele unterschiedliche Sachen, die haben sich, kommt alles aus dem Buddhismus, dass sie heute gar keine Berührungsängste mehr sind. Und als ich wieder war, dann ist so gesagt worden, können Sie nicht auch einen Kurs für die Psychologen anbieten? So, das hat sich gewandelt, die Skepsis, weil die Erfahrungen sind mit den Methoden so gut und ja auch wissenschaftlich validiert, dass sozusagen das Misstrauen nicht da ist.
Was ist es dann, was dafür sorgt, dass genau Ihr Auftreten oder das, was Sie anbieten, für die Gefangenen so passt?
Ich höre erst mal zu und frage, was die Leute brauchen. Und mittlerweile habe ich natürlich auch mitgekriegt, was das Hauptproblem ist. Ein Hauptproblem ist, ist im Gefängnis zu viele Gedankenketten, die nicht mehr aufhören. Endlose Gedankenströme. Und ich bringe das jetzt mal ein bisschen brutal auf den Punkt. Der eine Strafgefangene, den ich vorhin erwähnt hatte, wo die in Brandenburg angefragt haben, dass ich den unterstütze, dass der in der Spur bleibt, der hat dann regelmäßig meditiert, der war nicht mehr gewalttätig. Und dann hat ein anderer Strafgefangener, der Bedienstete hat die Zelle aufgeschlossen, der hat mit der Faust mitten ins Gesicht gehauen. Und der das beobachtet hat, der eben bei mir diesen Buddhismuskurs gekriegt hatte, der ist dann zu ihm hingegangen und hat gesagt, na, hast du dir wieder ins Gehirn gefickt? Das ist ein bisschen brutal jetzt die Sprache, aber was er damit...
Zu demjenigen, der geschlagen hat.
Ja, genau. Und was er damit ausdrücken wollte, du hast ja endlose Gedankenketten, die dich auch in eine andere Realität versetzen. Und damit machst du dich selbst fertig. Du zerstörst dich. Sie haben Therapien, aber was in der westlichen Kultur hilft, diese endlosen Gedankenketten zur Ruhe zu bringen? Und ich bin ADHS, ich weiß, wie das zur Ruhe zu bringen ist. Und deshalb biete ich dann immer an, den Sturm im Kopf zur Ruhe bringen und dann Emotionsregulation. Da beginne ich das in der Regel so, dass ich die erstmal so ein bisschen provoziere und sage, so, ich stelle mich dann vor und sage, und meine Einstellung ist folgende. Für mich sind sie keine Straftäter, sondern Menschen, die Straftaten begangen haben. Und zwischen ihnen und mir gibt es keinen Unterschied. Spätestens an der Stelle gucken die mich an, hat der einen Knall. Ich sage, was meine ich damit? Das, was sie hierher geführt hat, das, was sie angetrieben hat zu den Straftaten, Gier, Hass, Rache, Neid, das habe ich auch. Ich bin aber nicht unter ihren Bedingungen groß geworden und kann nicht garantieren, ob ich in ihren Bedingungen nicht auch Straftaten begangen hätte. Und aus meiner Sicht sind sie Opfer. Die Emotion ist stärker als sie und sie sind schwächer. Und die Emotion hat sie blind gemacht. Das heißt, sie sind blind und schwach. Und was sie hier lernen können, ist in dem Kurs stark zu sein und zu sehen, was das mit ihnen macht. Und in dieser Stärke eine Freiheit finden, dass sie das nicht mehr tun müssen, was sie hierher geführt hat. Wenn sie das wollen, sind sie ja bei dem Kurs richtig so.
Das ist aber, wenn Sie sagen, Sie sind Opfer, das heißt nicht, das ist eine Entschuldigung. Das ist so, du kommst aus einer Gefängnisfreikarte. So
nein, das verstehen Sie auch gar nicht so. In dem Moment, wo das klar ist, wenn ich anerkenne, diese Emotion hat das mit mir gemacht und sie war stärker als ich und ich war zu schwach. Und wenn ich das sehe, dann kann ich Verantwortung übernehmen. Ich will nicht mehr blind und schwach sein. Und gleichzeitig kannst du Mitgefühl und Nachsicht mit dir haben, weil du anerkennen kannst, stimmt. Ich sage dann immer, auf einen Blinden oder einen Schwachen schlägt man doch nicht ein und macht keine Vorwürfe, sondern dem hilft man, entweder zu sehen oder in der Welt zurechtzukommen oder stärker zu sein. Man kann sich selbst gegenüber dann Nachsicht und Mitgefühl haben. Warum ist das wichtig? Weil die ganzen Schuldvorwürfe helfen niemand weiter, sich zu verbessern und sich zu befreien.
Diese Meditationstechniken sind ja gerade auch generell sowas, was als so ein bisschen so das Universalwerkzeug für alle Lebensprobleme gilt. Also Achtsamkeit ist überall, kann man auch Management-Training mitmachen. Haben Sie das Gefühl, dass da ein bisschen so der buddhistische Hintergrund verloren geht, weil es da nur noch so um die Optimierung geht?
Ja, das ist so spannend. Ich habe eine Meditation-Toolbox gegeben, also so ganz säkular Meditationstechniken. Was gibt es und wie kann man das einsetzen? Welche Qualitäten fördert das? Ruhe, mehr in der Gegenwart zu sein, weniger Sorgen zu haben oder ein gutes Herz entwickeln, Dinge loszulassen und so weiter und so fort. Und dann hat mich nach dem Kurs einer angesprochen, also mitten im Kurs, ein älterer Mann, ich glaube, der war 74, 75 oder 76 und meinte, ich kann das nicht mehr mit dem Kurs hier. Ich sage, was ist? Da sagt er, seitdem ich 16 bin, habe ich versucht, mich selbst zu optimieren. Jetzt höre ich in diesem Kurs auch dasselbe wieder. Und ich sage, oh, das tut mir so leid. Und ich sage, ich verstehe völlig, was Sie meinen. Der Kurs ist gar nicht gedacht als Selbstoptimierung. Und dann habe ich das erstmal mitgekriegt, dass Leute das quasi nutzen, um so ein besseres, schöneres, glänzenderes Ich zu haben. Aber darum geht's gar nicht. Es geht darum, aus einer Liebe und Fürsorge für sich mitzukriegen, mir tut das nicht gut mit dem Hass. Mir tut es mehr gut, mehr Menschlichkeit, Liebe, Mitgefühl in mir zu haben, für mich und für andere. Und dann auf der Basis dieser Selbstfürsorge einen Wunsch zu haben, ich möchte mich verändern und die Tools in die Hand zu kriegen. Und das ist was anderes, als zu denken, ich nutze die Meditation, um noch irgendwie erfolgreicher und besser in dieser Welt zu sein. Ich nenne das immer, da schraubt man dann so an sich rum. Und eigentlich nährt das eher den ganzen Egoismus. Und das führt nicht zu einer Zufriedenheit und nicht zu einer tieferen Freiheit. Es kann aber helfen, erfolgreicher zu sein. Und wenn dann jemand erfolgreicher ist mit dem, mache ich daraus dann Vorwurf, dann kann ich mich eigentlich für die Person mitfreuen. Aber ja, es führt nicht zu dieser tieferen Freiheit, die eigentlich möglich ist, wenn ich das eher für so, um mein Ich glänzender in dieser Welt sein zu lassen, nutze. Am Ende muss das jeder für sich entscheiden und ich würde das nicht so stark bewerten, weil die Frage ist, wenn eine Person Nutzen hat, finde ich es gut und der Nutzen kann immer oberflächlicher sein, ist immer noch Nutzen oder tiefgründiger. Aber das ist auch die Verantwortung von jedem Einzelnen.
Wie würden Sie das dann zusammenfassen? Also wie sieht der Buddhismus aus, für den Sie stehen?
Also der Buddhismus, für den ich stehe, der greift auf das zurück, was der Buddha gelehrt hat. Und der Buddha hat drei Arten von Erwachen gelehrt. Erwachen in Sanskrit heißt Bodhi. Und in diesem Erwachen ist die höchste geistige Freiheit erreicht, die Potenziale noch Gier, Hass und so weiter zu entwickeln oder Neid, die sind erloschen. Wir nennen das konflikterzeugende Emotionen und deshalb erfährt der Geist nur noch Frieden. Und wo Frieden ist, ist Glück. Und dann je nachdem, welche Art von Bodhi Erwachen man erreicht hat, kommen noch zusätzliche Qualitäten dazu, die einen noch besser in die Lage versetzen, anderen Wesen zu helfen, auch geistig freier zu werden. Und in dem Mahayana-Buddhismus strebt man diese höchste Art des Erwachens an, Samyaksambodhi nennt man das, wie der Buddha das selbst erlangt hat. Und ich persönlich bin auch auf dieses Ziel ausgerichtet, aber ich gehe nicht davon aus, dass ich das in diesem Leben erreiche. Aber ich konnte mich stabilisieren, so würde ich das mal ausdrücken.
Das würde ich sagen, ist ein stabiles Ende für dieses Gespräch. Es ist nämlich unsere Zeit leider schon fast zu Ende. Wir hören gleich noch einen Titel von Bob Dylan, Blind Willie McTell. Warum haben Sie das ausgesucht?
Ich bin totaler Bob Dylan-Fan, war es eigentlich schon immer. Ich bewundere ihn als Künstler. Und ja, als er Schwierigkeiten hatte als Musiker, hat er ein Album aufgenommen mit Mark Knopfler, In Feidels heißt das Album. Und diesen Song hat er nicht auf dieses Album draufgenommen, der ist auf einer Bootleg-Serie erschienen. Und ich finde, es ist so ein wunderbares Lied. Und ich denke, eigentlich nur ein Meister kann sich erlauben, so einen Song von der Platte zu verbannen. Weil jeder andere Künstler würde froh sein, überhaupt so einen Song herauszubringen. Und ich finde ihn eben einfach sehr wertvoll, weil er sehr schön ist. Und gleichzeitig, der Meister hat ihn verachtet. Ich finde dieses Spannungsverhältnis irgendwie so schön. Und mich berührt er aber vor allen Dingen. Also ich finde ihn einfach sehr schön.
Buddhismus ist Teilen. Das haben wir aus dieser Stunde mitgenommen. Oder habe ich aus dieser Stunde auf jeden Fall mitgenommen. Buddhismus kann zum Lebensretter werden, kann das Leben von Strafgefangenen auf ganz neue Beine stellen und ganz generell eine neue Orientierung geben. Das war mein Gast heute im Gespräch, Tenzin Peltor. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Dietrich.
Das Gespräch, das können Sie nochmal hören in der ARD-Audiothek und auch auf unserer Website radio3.de. Ich bin Kirsten Dietrich und das hier ist Bob Dylan mit Blind Willie McTell.
Seen the arrow on the doorpost, saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I travel through East Texas. Where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McTell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down. The stars above the barren trees was his only audience. Then charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody sing the blues like Blind Willie McTell. See them big plantations burning, hear the cracking of the whips, smell that sweet magnolia blooming. I can hear them tribes moaning, hear that undertaker's bell. Nobody can sing the blues like Blind Willie McTell. There's a woman by the river with some fine young handsome man. He's dressed up like a...
Und Pfingsten gibt es doch Geschenke. Das Grunewald Open Air und Schwanensee Konzertant. Wenn sich Tschaikowskis Musikzauber entfaltet, wird der Grunewald zum Schwanenreich. tauchen sie ein in die Sage von der Schwanenprinzessin, die nur durch Liebe erlöst werden kann. Das Meisterwerk erklingt unter freiem Himmel in der Kulisse von Schloss, Wasser und Grün. Und in abendlicher Stimmung. Das Orpheus Ensemble Berlin spielt die Ballettmusik, dirigiert von Stefan Meinecke. Schwanensee, das Open-Air-Konzert, Pfingsten, vom 7. bis 9. Juni, vor dem prächtig beleuchteten Jagdschloss Grunewald. Radio 3, wie es euch gefällt.
Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Jan Vesper. Unmittelbar vor neuen Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine haben Militärs und Geheimdienste beider Kriegsparteien teils verheerende Angriffe gestartet. Das russische Verteidigungsministerium hat inzwischen die Festnahme mehrerer Verdächtiger nach ukrainischen Angriffen auf tief in Russland stationierte Kampfflugzeuge bekannt gegeben. Nach einem russischen Raketenangriff auf eine Ausbildungseinheit der ukrainischen Armee sind nach ukrainischen Angaben mindestens 12 Soldaten ums Leben gekommen. Ungeachtet dessen wird die Ukraine morgen eine Delegation zu Gesprächen mit Russland über eine Waffenruhe nach Istanbul schicken. Sie soll von Verteidigungsminister Umjerow angeführt werden, schrieb Präsident Zelensky in Online-Diensten. Aus Kiew berichtet Florian Kellermann.
Der ukrainische Präsident Zelensky nannte eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe als vorrangiges Ziel der Gespräche. Dann den Austausch weiterer Kriegsgefangener und die Rückführung von Russland entführter ukrainischer Kinder. Um einen dauerhaften Frieden zu erreichen, müsse zudem ein Treffen auf höchster politischer Ebene vorbereitet werden, so Zelensky. Russland hatte angekündigt, der Ukraine am Montag in Istanbul ein Memorandum zu übergeben. Das Papier wird nach Einschätzung von Beobachtern Forderungen enthalten, die Russland zur Bedingung für eine Waffenruhe machen dürfte.
Bei der Stichwahl für das Präsidentenamt entscheiden die Wählerinnen und Wähler in Polen noch bis 21 Uhr zwischen einem Pro-Europäer und einem Rechtsnationalisten. Es wird mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen gerechnet. Aus Warschau berichtet Martin Adam.
Jetzt fällt die Entscheidung zwischen den beiden Bestplatzierten, dem liberalen Stadtpräsidenten von Warschau, Rafał Trzaskowski von der regierenden Bürgerkoalition, und dem bisher politisch nicht in Erscheinung getretenen Historiker Karol Nawrocki von der rechtspopulistischen PiS-Partei. 12 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei knapp 25%, nur geringfügig höher als bei der letzten Präsidentschaftswahl 2020. Die Wahl gilt als Fortsetzung der Parlamentswahl von 2023 und damit als Richtungsentscheid.
Die Bundesregierung will Unternehmen steuerlich entlasten, um Investitionen anzukurbeln. Den Gesetzentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, nennt Finanzminister Klingbeil einen Investitionsbooster. Einzelheiten von Sabine Henkel.